Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
Und mir, Hi Happen. Und wie fühlt es sich an, unter Tatverdacht zu stehen?
Ja, ist es jetzt nicht ganz so geil. Ich habe zwei große Enthüllungen. Ich stehe unter Tatverdacht für einen Flächenbrand und ich bin Quizshow-Gewinner. Beide Anekdoten folgen heute, also bleibt dran. Es gibt auch immer diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, bei einigen Podcast-Formaten, dass man vorher einmal sagt, was die ganze Folge über passiert. So ähnlich ist das heute, dieser Ankündigungstrailer. Ja, kommen wir gleich zu. Erstmal, was ist denn dein Hassmoment der Woche?
Das war gestern bei der Arbeit an der Kasse. Wir wurden so überrannt. Ich glaube, es lag am Wetter, weil das Wetter war jetzt, es war nicht ganz warm, aber auch nicht ganz scheiße. Das heißt, so perfektes Wetter für, ach, ich gehe mal ein bisschen shoppen. Mhm. Wir wurden so überrannt, es war so krass voll. Oh no. Ich war die ganze Zeit an der Kasse. Ich war halt echt 5 Stunden an Kasse 1. Ja, und wir waren mal wieder ein bisschen unterbesetzt. Und zwischendurch, also wir waren halt dann ab 17 Uhr nur noch zu dritt, was halt für die Größe des Ladens eigentlich viel zu wenig ist. Ja, und dann waren halt 2 Kassen besetzt und es wurde immer voller. Und die dritte Kollegin war dann halt irgendwie weg. Also sie war halt in der Pause, aber anscheinend hat sie auch ihre Funke ausgemacht. Das heißt, man konnte sie auch aus der Pause nicht zurückholen. Mhm. Und ständig haben sich Leute beschwert von wegen, können Sie nicht noch eine dritte Kasse aufmachen? Und ich stand da so, nee. Es ist gar kein Personal mehr da. Irgendwie frustrierend, vor allen Dingen, weil du halt dann merkst, wie die Leute dann anfangen, ihre Sachen einfach irgendwo hinzustellen und zu gehen, ohne irgendwas zu kaufen. So, das ist natürlich frustrierend und du stehst da, bist du ja, mehr als schnell arbeiten kann ich halt auch nicht.
Ja, man gibt schon sein Bestes, aber man kann halt nichts verändern, ne?
Ja, und vor allen Dingen, du stehst dann da ja und ich meine, klar, die Kunden wissen das natürlich auch nicht, aber du stehst da und bist so, ja, okay, ich kann halt einfach gar nichts machen. Ich kann verstehen, dass die Leute unzufrieden sind, weil ja, es ist nervig, wenn man so lange warten muss.
Also an alle da draußen, habt mehr Verständnis für lange Schlangen. Das hat meistens was mit Unterbesetztsein zu tun.
Ja, wie gesagt, also ich kann das voll verstehen. Mich nervt das auch, wenn ich irgendwo lange stehen muss. Aber ja, manchmal ist das halt einfach so. Und wie gesagt, du stehst dann da und die Leute beschweren sich ständig bei dir und du kannst dich auch verstehen, warum sie sich beschweren. Hm. Kannst aber genauso wenig was dran ändern und bist so, ja, beschwert euch nicht bei mir. Ja. Auf der anderen Seite, es war ja auch nur ich da, bei der man sich beschweren konnte. Also, ja, naja, doofe Situation für alle.
Ja, los.
Ja, halt echt. Stories aus dem Einzelhandel.
Irgendwie sind die immer frustrierend oder kriminell.
Nee, stimmt gar nicht. Gestern hatte ich eine Situation, da war so ein Typ, der war irgendwie total witzig. Irgendwie, ich weiß nicht, der war irgendwie voll Fan von mir und war dann so, oh, du bist ja voll auf Zack, das ist ja krass und so. Und dann hat er noch gefragt, ob ich gut verdiene. Da habe ich halt nicht wirklich was zu gesagt, habe so ein bisschen so ausweichend geantwortet, weil, nee, ich kriege halt Mindestlohn. Beziehungsweise bis jetzt habe ich ein bisschen mehr als Mindestlohn bekommen, aber jetzt wurde der Mindestlohn ja angehoben und jetzt kriege ich halt Mindestlohn. Ja, und dann meinte er auch noch irgendwas von wegen, ja, ich hoffe, du kriegst auf jeden Fall Mindestlohn. Wenn nicht, dann kaufe ich hier nie wieder ein. Und dann, ich meinte so, nee, alles gut, ich kriege schon Mindestlohn. Ja, und dann er so, ja, super, dann hat dieser Laden jetzt einen neuen Stammkunden und so.
Oh, süß. Und hey, immerhin interessiert es die KundInnen. Also vielleicht, weißt du, das ist doch süß. Kann man sich drüber freuen.
Ja, es ist halt immer, man merkt sich immer nur die doofen Leute irgendwie. Aber es sind schon auch viele nette Leute dabei.
Das stimmt. Also, dass man sich immer eher das Negative merkt. Außer bei so Dingen, wenn man so einen richtigen Sporterfolg mal hatte oder so, dann merkt man sich die positiven Dinge. Oder ja, so. Also in manchen Fällen ist mir neulich mal aufgefallen, also in manchen Fällen merkt man sich auch eher so diese positiven Dinge.
Ja, und dass man das dann irgendwie so vernebelt in Erinnerung hat, ne, wenn man sich nur an die guten Sachen erinnert. Ja, stimmt, das gibt's auch.
Ich habe zum Beispiel in der 7. Klasse mal bei dem Basketballturnier, habe ich mal von Weitem einen Korb geworfen, was absoluter Zufall war, aber daran werde ich mich immer erinnern. Sowas zum Beispiel.
Ja, gut.
Ja, man kennt diese Momente, wenn man halt irgendwie gerade sehr viel Stress hat oder sehr viel Negatives passiert und man sich dann versucht irgendwie, okay, was ist eigentlich positiv in meinem Leben? Damals in der 7. Klasse.
Da ist mir durch Zufall was Schönes passiert. Okay, das ist irgendwie traurig.
Toll, ja, stimmt.
Oh no. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
Ja, wir haben es ja schon angeteasert. Ich bin am Samstag nach dem Podfest nach Hause gefahren. Da war ich als Volontär eingeteilt, erzähle ich gleich nochmal ein bisschen mehr von. Und ja, dann bin ich an einem Flächen- bzw. Waldbrand, ich weiß nicht genau, was von beiden es war, vorbeigefahren. Es war halt schon fast dunkel, es war so gegen 22 Uhr oder so. Plötzlich sah ich wieder so, war das wieder so ein bisschen heller. Und ich dachte so, oh, Sonnenuntergang, guckst du zur Seite, weil es auch so orange war. Und dann gucke ich so, oh, nein, kein Sonnenuntergang. Hier brennt einfach alles. Oh, und dann bin ich halt kurz angehalten, weil ich auch nicht wusste so, okay, gut. Also ich musste erstmal irgendwie so diese Lage einchecken, weil was macht man denn, wenn man sowas sieht? Und es war halt, man hörte halt dann auch so Feuerwehr und so. Also das war halt definitiv schon irgendwie Polizei und Feuerwehr verständigt, dass halt da irgendwas ist. Also ich habe auch gar nicht daran gedacht, irgendwie irgendjemanden anzurufen, weil ich halt einfach davon ausgegangen bin, okay, gut, das wird ja schon irgendjemand mitbekommen haben. Ja. Aber es war wirklich, also keine Ahnung, so eine 3-4 Kilometer lange Feuerwand.
Ach, krass.
Keine 2 Kilometer von mir entfernt. So, also ja, da guckt man auch erstmal blöd. Und dann hatte ich ja die Kopfhörer rausgenommen und man hat das richtig, dieses Feuer halt gehört.
Ja, glaube ich.
Und das war schon sehr beängstigend. Und ich war echt nur so, okay, gut, kreuzt das jetzt irgendwie meinen Heimweg? Ich hatte halt, ich kann es nicht ganz einschätzen, aber ich hatte halt das Gefühl, das kommt in unsere Richtung. Okay, gut, was mache ich jetzt? Okay, gut, weißt du was, ich fahre einfach nach Hause. Und dann habe ich halt wieder Kopfhörer reingenommen, reingemacht und bin nach Hause gefahren. Und auf dem Weg war dann aber plötzlich ein Polizeiauto neben mir und die haben mich dann halt angehalten. Und ja, jetzt, dann wurde ich halt komplett gefilzt und Personaldaten aufgenommen und es war halt so, ja, also das ist jetzt blöd für sie, sie sind halt in der Nähe. Und ich so, ich will doch nur nach Hause.
Ich wohne hier.
Ich wohne hier. Auf meinem Ausweis steht aber noch der Alt, also noch das bei meinen Eltern. Das war natürlich dann nicht ganz so günstig. Und ich so, ja, ich wohne hier noch nicht so lange. Ne? Allgemein, so Wohnort stimmt nicht. In Ausweis aus Schleswig-Holstein, weiblicher Name aus dem Ausweis. Aber ich habe festgestellt, wenn, also ich wusste halt auch nicht so, das war ja, also und sie sind, und dann halt mein Deadname und ich so, ja, also das ist jetzt ein bisschen kompliziert und dann, ja, aber das sind schon sie und ich so, ja, und dann wusste ich halt nicht, was ich machen soll und dann habe ich einfach, was halt voll die merkwürdige Reaktion ist, habe ich einfach mein T-Shirt hochgezogen, die Mastektomienarben gezeigt und meinte, ich bin trans, sehen sie das nicht?
Großartig.
Die haben halt nur so halb zugehört, weißt du, das ist ja dieses, oh, da kommt jetzt garantiert irgendwie eine Ausrede so. Und dann haben die einen halt abgesucht und dann war es halt, dann durfte ich mir aussuchen, ob das der Mann oder die Frau macht. Das war so, oh, okay, gut, dann soll ich sie durchsuchen, also auf diese Trans-Reaktion, ja, dann soll ich sie durchsuchen oder der Kollege. Und ich so, das ist mir relativ egal.
Aber hey, finde ich eigentlich eine angemessene Reaktion. So, wenn die es einfach nicht wissen, so, dann kann man ja auch einfach fragen.
Ja, die waren, glaube ich, auch ein bisschen überfordert mit der Situation.
Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, auf sowas werden Polizeibeamte auch einfach nicht vorbereitet.
Das glaube ich auch nicht. Lilly meinte, ich hätte einfach sagen sollen, haben Sie nicht eine Transperson unter sich? Was? Sie haben keine Sie stellen keine Transperson ein? Oh, da würde ich aber mal dran arbeiten. Aber so weit habe ich gar nicht gedacht und ich wollte auch keinen Stress. Ich war einfach sehr überfordert, weil ich dachte so, okay, gut. Fuck, was macht man denn jetzt so? Weil wie wollen die das raus? Also wie zeige ich jetzt, dass ich unschuldig bin? Und dann dachte ich halt, okay, gut, einfach so normal wie möglich verhalten. Die machen ja auch nur ihren Job, denke ich mir halt immer, weißt du?
Ja.
Und die müssen sich wahrscheinlich so viel, gerade in Berlin, so viel Scheiße anhören. Und die waren jetzt auch nicht extrem unhöflich zu mir oder so. Trotzdem ist das irgendwie so eine Situation, in der man halt auch nicht weiß, so, okay, was mache ich jetzt?
Ich finde es aber gerade interessant, dass du drüber nachdenkst, wie beweise ich, dass ich unschuldig bin. Dabei ist es ja eigentlich in Deutschland immer die, wie heißt das, Unschuldsvermutung? Das heißt, du musst nicht beweisen, dass du unschuldig bist, sondern der Staat muss dir nachweisen, dass du schuldig bist. Also müsste man ja eigentlich meinen, dass man, wenn man unter Tatverdacht steht, eigentlich total entspannt sein könnte, wenn man ja weiß, dass man es nicht war. Du hast ja nichts gemacht, so, weißt du?
Ja, stimmt.
Aber total absurd, dass man trotzdem das Gefühl hat, man müsste beweisen, dass man unschuldig ist, was ja eigentlich laut unserem Rechtssystem nicht der Fall ist. Und wie gesagt, dir muss nachgewiesen werden, dass du schuldig bist. Und da du ja unschuldig bist, kann man ja nicht beweisen, dass du schuldig bist, weißt du so?
Ja. Stimmt.
Ein bisschen absurd irgendwie.
Also wenn eine Kirche angezündet werden würde, wenn irgendwo eine Kirche brennt, dann würde ich mich halt schon als tatverdächtig einschätzen. Aber also nicht, dass ich sowas machen würde, aber aufgrund meines Aussehens. Aber so ein Flächenbrand, warum? Also warum sollte man das mal abholen?
Ja, naja, warum? Die haben Tiere.
Ja, das könnt ihr ja aber auch nicht wissen, dass man der absolute Hardcore-Veganer und niemals so, also versucht so wenig, total umweltfreundlich ist. Also wenn, würde ich irgendwas in der Stadt anzünden, aber niemals irgendwas auf dem Land. Allgemein, ich bin allgemein nicht so der Kugeltyp, auch nie gewesen.
Nee.
Also es gibt ja Leute, die früher viel mit Feuer gespielt haben oder so, aber so war ich halt gar nicht. So, ich finde Pyro toll, aber ich habe auch sehr großen Respekt vor Feuer, so, also.
Ja, Dito.
Auf jeden Fall haben die dann meine Daten aufgenommen und dann war halt meine Taschenkontrolle. Und mein Rucksack war halt komplett zugemüllt, weil ich war halt auf einer Veranstaltung, wo es halt auch viel so Werbekram war und wir waren als Volunteers da, das heißt, wir wurden auch nicht bezahlt, außer in Werbegeschenken. Und ich dachte nur so, oh bitte Gott, lass in keiner dieser Beutel, die uns am Ende da in die Hand gedrückt wurden, lass da bitte kein Feuerzeug drin sein. ich wusste nicht, was in diesem Beutel ist. Da war halt unglaublich viel Podcast-Kram, so ganz viele Popschütze und sowas. Und so ein Kleinkram halt. Super viele Sticker. Also ich hatte meinen ganzen Körper voller Sticker. Also ich hatte in jeder Tasche hatte ich so ein paar Sticker, weil ich halt den ganzen Tag Sticker geklaut habe von dieser Veranstaltung. Und ich war halt, die haben mir so viele Sticker abgenommen und die waren halt auch nur so, lassen Sie mich raten, das in Ihrer Tasche sind Sticker, münd das raus. Ja, es sind Sticker, wer hätte das gedacht?
Großartig.
Ja, es war super absurd.
Ja, glaube ich.
Weil ich halt auch wirklich so richtig absurden Kram halt in der Tasche hatte. So. Und dann haben sie das halt auch so durchsucht und es war dann aber nichts irgendwie Auffälliges. Aber ich hatte super viel Müll, so ganz viele getragene Masken und sowas. Pfandflaschen, irgendwelche Kassenzettel, super viel solchen Kram, zerknitterte Zettel, To-Do-Listen, Handynummern, alles mögliche so.
Großartig. Quasi wie das Känguru.
Ja, alles mögliche so an Kleinkram, der sich da immer so anhäuft. Super viele Kugelschreiber.
Noch ein Schlauchboot, noch eine Kettensäge.
Oh, immerhin nicht sowas. Also, ey, es war so unangenehm.
Ja, glaube ich.
Auch einfach eine sehr überfordernde Situation. Hier war die ganze Nacht irgendwie Großeinsatz und Blaulicht. Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ah, einfach sehr, sehr viel, was gerade abgeht. Also das war sehr befordernd und ich habe dich dann zum Glück, also mal was nochmal vielen, vielen Dank, ich habe dich sofort nach dieser Kontrolle angerufen.
Ja, klar.
Als die weg waren, fort Handy raus dich angerufen und dann noch nebenbei nach Hause gefahren. Oh, das war wirklich ein Geschenk, dass du da warst, weil ich war so befordert. Aber das Podcast-Festival an sich, darüber kann ich auch nochmal ein bisschen was erzählen, war auch eine wilde Erfahrung, weil wir sind ja ein Podcast und deswegen fand ich das halt sehr interessant. Also wir waren da als Volunteers von unserer Uni eingeteilt. Das heißt, unsere Uni war Sponsor. Was hat sie gesponsert? Unsere Arbeitskraft.
Ja, gut.
Fand ich auch irgendwie ironisch, aber erstmal so zum Generellen. Also das Podfest ist ein Podcast-Festival, was auf dem RAW-Gelände in Berlin war. In dem House of Music, also in den Noisy Studios, heißt es, glaube ich. Und das ist eine richtig coole Location gewesen. Normalerweise, wo die Proberäume sind, waren dann überall so Räume, wo dann die Live-Podcasts waren. Und die waren halt unterschiedlich groß. Und in den Räumen waren dann so Vorlesungen oder Vorträge, Seminare, richtige Workshops. In einem Raum, wo man zum Beispiel seine Idee pitchen konnte, da war dann immer so eine Person ist halt reingekommen und dann saßen da halt zwei Leute und die sind dann mit dir dein Konzept durchgegangen, worüber du noch arbeiten, also woran du arbeiten müsstest und sowas. Das war jetzt richtig auf so einer ernsten Basis.
Krass.
Es gab eine große Mainstage, da waren dann so richtige Comedy-Shows in Anführungszeichen. Da wurde aber nicht recorded, weil es halt wegen Atmosphäre und so halt ziemlich blöd ist. Und oben in den Räumen wurde halt teilweise wirklich recorded. Und das war halt auch unser Job. Unten gab es aber auch noch so Stände von verschiedenen Mikrofonherstellern, von Equipment und Schnittstellenkram und so. Bis Kunsthandwerk war wirklich alles dabei.
Witzig.
Also es war schon cool. Und was ich auch sehr mochte, es war sehr feministisch angehaucht. Also es gab sehr viele Vorträge zum Feminismus. Das fand ich richtig cool. Ich hätte mir gerne einen angehört, aber ich musste parallel arbeiten. Und das ärgert mich halt so, weil da waren halt wirklich so spannende Sachen. Und das wäre ja auch gerade für uns ganz relevant gewesen. So, das hätte ich mir gerne angesehen. Und also meine Aufgabe war halt dieses Live-Podcast-Kram recorden. Obwohl ich ja eigentlich gar kein Audio-Ingenieur bin. Es waren von unserer Uni halt auch explizit eigentlich Audioleute angefordert und vor diesen anderen Volunteer-Kram, also wie zum Beispiel Tür stehen oder Sachen von A nach B tragen, ja, Poster aufhängen und diese ganzen Sachen waren halt eigentlich so aus den anderen Studiengängen sollten die Leute dafür benutzt werden. Wir waren jetzt aber nur tatsächlich gestern 3 Leute von der Uni, obwohl 20 Leute angefordert wurden. Wir waren total überfordert. Und das Problem ist, die haben halt auch ihr ganzes Konzept in der Planung auf diese Volunteers aufgebaut. Das heißt, für die war es halt klar, wir haben keine Mitarbeiter, wir haben nur euch und ihr müsst halt alles machen.
Super.
Noch ein weiteres Problem war halt, dass wir nicht genug Equipment hatten. Also es waren zu wenig Interfaces zum Recorden da. Und man braucht ja, also ein Mischpult alleine kann ja nicht aufnehmen. Man braucht so ein Interface oder einen Recorder oder sowas. Und davon hatten wir zu wenig. Und die haben halt Mails an die PodcasterInnen rausgeschickt, dass die Speicherkarten mitbringen sollen. Das waren aber die falschen Speicherkarten. Und dann musste ich halt zwischendurch noch losfahren und mit der Kreditkarte von dem Chef da musste ich dann noch einkaufen gehen. Und das war so, oh Gott, Verantwortung, oh Gott. Und hab dann noch Speicherkarten gekauft und er hat sich halt voll gefreut, dass ich das gemacht habe. Ja, und auch sonst, also ich habe dann auch einfach mit abgemischt und das war schon ganz witzig. Aber wir waren leider total unterbesetzt. Das heißt, wir konnten nicht die ganzen Recordings betreuen, sondern meistens sind wir dann halt einfach rein, am Soundcheck gemacht, alles eingestellt, haben auf Play gedrückt, sind gegangen und später wieder gekommen, um auf Stopp zu drücken. Das zu formatieren und dann rauszugeben, dass sie das überspielen können, damit wir die Speicherkarten halt weiter nutzen können. Oh, das war so schlimm.
Oh Gott, das klingt so stressig.
Ja, aber so ein paar Podcasts konnte ich mir auch ganz anhören. Einmal war das Talking Bodies, das war so ein Wissenschaftsding. Dann Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Das war ein sehr witziger und sehr sympathischer Podcast. Was ich da aber ganz interessant fand, die haben halt auch sehr viel über psychische Krankheiten geredet. Dass die beide halt Antidepressiva nehmen und das haben sie so ein bisschen ein Update dazu gegeben, wie sich das so auswirkt und so. Und das fand ich halt ganz cool, weil mich das auch so ein bisschen an unseren Podcast erinnert hat. Und wir sind ja manchmal so von wegen, kann man sowas im Podcast erzählen? Ja, kann man. Es war auch sehr viel Humor mit dabei und auch es ging auch beispielsweise um das Thema Berlin und dass in Berlin immer alles schon gefühlt um 21 Uhr zumacht und alle immer so tun, als wenn Berlin die Weltstadt wäre, aber dann ist alles um 21 Uhr zu, wo man essen gehen kann. Nee. Und das war, also es war sehr, sehr witzig und sehr relatable irgendwie. Aber die Mathilde hatte dann erzählt und hatte dann ihre ganzen Sorgen so weggelacht, aber man hat so richtig gemerkt, dass es ihr gerade gar nicht gut geht. Ich habe irgendwie so viele Parallelen irgendwie da zu uns auch immer so ein bisschen gefunden, weil wir ja auch mal so sind von wegen, ja, wir lachen das so ein bisschen weg oder so. Und später hatte ich sie halt noch unten gesehen und dann hat sie ja echt unten geweint.
Oh je, oh Gott, ich fühl's.
Ich schick dir die Folge mal rüber, wenn die raus ist.
Ja, gerne.
Das war auch mal ganz lustig. Ich wurde immer angesprochen als Techniker und das war aber so, das war schon lustig. Ja, also den Podcast kann ich sehr empfehlen, fand ich irgendwie sehr, sehr witzig und sehr, sehr cool, das ganze Konzept so. Sehr, sehr sympathisch und sehr echt. Die beiden haben sich da auch, also die machen auch sowas mit Comedy, glaube ich, die haben sich das einfach auch, die haben sich da hingesetzt, hatten keine Notizen dabei, glaube ich, und also hatte ich auf jeden Fall nicht gesehen und haben einfach durchgezogen. So, der Podcast davor hatte, die waren super vorbereitet, hatten ihre Laptops dabei und haben über das Thema Flirten an der Bar oder so geredet oder Barkultur insgesamt, so soziologisch. War auch ganz interessant, aber es war halt nochmal ein ganz anderes Level von den beiden, weil das halt einfach die Zeit verging super schnell, so. War sehr, sehr witzig. Was aber so ein Problem war, das Podcast-Festival war viel zu groß angelegt für viel zu wenig Leute. Das heißt, maximal, also bei Georg und Mathilda war halt einfach nur so 4, 5 Leute da. Was halt auch doof ist, weil das war halt, also es waren so 20 Plätze und dann ist es halt kaum besetzt.
Ja, das ist schade.
Witzigerweise bei den ganzen französischen Podcasts, die waren immer voll besetzt.
Okay.
Ich habe mir auch einen komplett angehört. Ich habe nichts verstanden. Ich glaube auch, dass die vorher gefragt hat, warum die den Podcast hören oder zu irgendwas, weil sie ist so die Reihe durchgegangen und hat auf Französisch halt die anderen angesprochen. Die haben irgendwas auf Französisch geantwortet. Und die sind halt die ganze Reihe durchgegangen. Und ich konnte mir halt nicht erschießen und dachte mir so, bitte sprich mich nicht an. Bitte sprich mich nicht an. Ich kann dir nicht antworten. Bitte sprich mich nicht an.
Oh je, oh Gott. Wie ich früher im Französischunterricht. Bitte sprich mich nicht an. Kurze Seitengeschichte. Ich habe neulich Nacht einfach geträumt, dass ich wieder in der Oberstufe wäre und einen Kurs belegen musste. Chemie auf Französisch. In meinem Traum hatte ich den Kurs auch nur belegt, weil ich halt ansonsten mein restliches Profil nicht so hätte wählen können, wie ich das wollte. Und dann musste ich das halt irgendwie nehmen, weil ich sonst was ganz anderes hätte machen müssen. Und dann war ich so, ja, okay, dann mache ich halt Chemie auf Französisch, aber das stelle ich mir sehr anstrengend vor.
Ja, Baguette. Ah, ich habe keine Ahnung.
Fromage.
Bonjour.
Das war's. So, und dann hört es auch schon wieder auf.
Ich kann das so gar nicht. Also ich hatte auch nie Französisch, ich hatte Spanisch in der Oberstufe, aber ich kann nur 2 Sätze auf Spanisch und das war's. Und habe mich immer nur durch die Klausuren irgendwie durchgeschummelt. Aber ich glaube, das haben alle gemacht. Über das Thema Zeugnisse und Stärken haben wir ja auch letzte Woche geredet.
Ich habe mich auch immer irgendwie durch Französisch durchgemogelt. Ich habe tatsächlich mal eine Klausur, wurde halt vorher gesagt, was wir machen sollen, nämlich irgendwie einen Aufsatz, ich glaube, über unser Lieblingsbuch schreiben oder irgendwie so. Also das Thema wurde vorher gesagt und dann habe ich mir halt einfach zu Hause einen Text vorgeschrieben und den auswendig gelernt.
Das ist klug.
Das hat überraschend gut funktioniert.
Ich habe immer, das darf man gar nicht erzählen, ich habe ja immer hardcore gespickt und wir wussten immer so grob, um was es gehen wird. Und dann habe ich mir meine Arbeitsnotizen immer schon vorbereitet und wir hatten so Klausurbögen, die waren oben abgestempelt. Also hattet ihr die auch? Dass man immer so, so rausgerissen aus Heften.
Ja, später erst.
Genau, und wir hatten das halt ab der 12. Klasse, hatten wir die immer.
Okay.
Für jede Klausur. Der Vorteil war aber, dass unter anderem einige von denen im Tonstudio bei mir gelagert wurden. Das heißt, ich hatte da freien Zugriff drauf. Und dann habe ich halt immer, die waren halt mit dem Schulstempel oben, und dann habe ich mir das halt immer vorgeschrieben und die halt in die Klausur gelegt und mit abgegeben. Halt ja, drauf geachtet, natürlich, dass das Datum oben stimmt und hier der richtige Stift verwendet wird.
Ja.
Und dann habe ich halt einfach so mich durch die Klausuren geschummelt.
Das ist ganz schön smart.
Vor allem, es hat doch immer den Vorteil, also man hat halt ein bisschen mehr Zeit in der Klausur, wenn man die Notiz... Okay, es hat sehr viele Vorteile. aber auch, wenn man zum Beispiel nicht fertig wird, hat man immer so von wegen, ja, in meinen Notizen hatte ich ja aber den und den Punkt. So, ne? Ich habe es dann nur nicht eingebaut. Das hat mir echt die ein oder andere Klausur echt gerettet.
Ja, glaube ich.
Das darf man echt nicht erzählen. War nur blöd, wenn irgendwie was anderes dran kam.
Sagte er und erzählte es in einem öffentlichen Podcast.
Wir sind ja anonym. Das ist schon verjährt, okay. Ich saß auch in der ersten Reihe, das hatte den Vorteil, ich habe dann immer den Zettel einfach unterm Tisch gehabt und dann halt einfach den da so zugelegt und es ist halt nicht aufgefallen. Je selbstverständlicher man das macht, umso weniger fällt es auf. Das haben auch mehrere aus der Klasse tatsächlich gemacht nachher.
Ja, aber das ist ja oft so, ne? Gibt es nicht auch die Theorie, dass man in jedes Gebäude reinkommen würde, wenn man so zweit eine Leiter trägt?
Ja, ich glaube ja. Wollen wir das mal ausprobieren? Was?
Ich habe nämlich eine Story gehört, da ist jemand in den Berliner Fernsehturm reingekommen, einfach weil er halt eine Leiter dabei hatte und einfach so getan hat, als wäre er irgendwie ein Techniker oder sowas. Er ist wohl, also da ist ja überall Security und so, ne? Da kommt man ja nicht eigentlich nicht so einfach rein als Tourist. Und er ist halt einfach zum Touristeneingang und war so, jo, ich suche den Technikereingang. Und der Security-Typ meinte halt einfach so, jo, kannst einfach durchgehen.
Es gibt dazu eine Matz von, ich weiß gar nicht, ob Zirkus Halligalli oder Late Night Berlin, da machen sie halt so unterschiedliche Experimente, wie man reinkommt. Und dann ist unter anderem, musste sich einer der Mitarbeiter halt in so einen Panda-Kostüm packen und dann da rein. Einer ist irgendwie als Star verkleidet, die anderen haben was ausgemessen und haben sich so reingemessen.
Nice.
Das muss ich dir nachher mal rüberschicken, das ist auch nicht lang. Das
ja,
ist wirklich,
gerne.
Wirklich, wirklich witzig.
Das klingt sehr nach meinem Humor.
Packe ich in die Shownotes. Okay, kleiner Exkurs. Harter Schnitt, wieder zurück zum Thema. Der letzte Podcast, den ich quasi abgemischt habe, wo ich halt auch die ganze Zeit präsent da war, war der von den Pop-Culturellas. Der war wirklich, wirklich gut. Also das war von zwei Schauspielerinnen gemacht und die haben eine Folge zum Thema Nostalgie gemacht. Sobald die raus ist, packe ich die auch in die Shownotes, weil das war wirklich witzig. Und ich will nicht spoilern, das war eine sehr gute Folge und man sollte definitiv mal reinhören. Und die haben mich immer so ein bisschen mit reingezogen. Dadurch, dass so viele Sachen parallel waren und auch viel halt gerade zu der Zeit, also es gab halt Podcasts auf Französisch, Deutsch und Englisch, wenn dann ein deutscher Podcast war und dann war halt so eine sprachliche Einschränkung, weil also die Englischen kann sich halt jeder angucken so, aber nicht jeder spricht Deutsch so. Und da war dann tatsächlich der Fall, dass wirklich niemand da war und zugehört hat.
Oh je.
Also das war also voll doof eigentlich so. Wie gesagt, es waren einfach viel zu viele Sachen parallel und es waren halt kaum BesucherInnen da. Die hättest du alle in einen Raum quetschen können. Und es waren halt wirklich super viele Räume und super viele Podcasts parallel. Dann passiert das halt auch mal, ne?
Ja, klar.
Die Leute laufen halt auch rum. Also dieses ganze Konzept ist sehr ausbaufähig. Da muss sehr viel getan werden. Wir hatten halt danach dann noch so ein bisschen geredet, auch darüber, wie jetzt zum Beispiel man als PodcasterIn mit bestimmten Themen, die gesellschaftlich passieren, umgeht, wie zum Beispiel mit dem Kriegsausbruch oder so. Und das war nochmal ganz interessant, wie machen das andere Leute und was geht anderen Leuten so durch den Kopf, weißt du? Ich kenne ja sonst kaum Leute, die auch einen Podcast machen, weißt du? Man kann mal so einen Talk so darüber machen, ja, wie macht ihr das denn und so? Und ja, aber die meiste Zeit war es halt leider immer so Soundcheck, Aufnahme starten, nach 50 Minuten wiederkommen, Aufnahme beenden, rumrennen, Kabel rumpacken. Und das war halt so lustig, weil das waren halt so zwei Künstler quasi, die das gemacht haben, also so von der Mentalität her. Und die sind halt die ganze Zeit so rumgelaufen, hatten keinen Plan und du hast die was gefragt und danach hattest du noch mehr Fragen. Ja, aber sonst war es halt insgesamt recht nett. Die waren sehr, sehr dankbar dafür, dass wir halt dieses Volunteering gemacht haben. Allgemein, die Leute waren sehr, sehr nett. Es war, aber halt, was halt störend war, war dieses, man hatte keinen Plan. Es war immer alles nur so, man wusste nicht, mach ich das jetzt richtig? Ist das jetzt hier richtig? Ist das der richtige Raum? Aber das Coole war, dass wir halt selbst dadurch super selbstbestimmt arbeiten konnten. Und dann hat das auch irgendwie alles funktioniert. Und was ich auch noch geil, sehr interessant fand, war einfach mal so in andere Podcasts reinzuhören und zuzugucken, wie andere Podcaster das so machen. Wer bereitet sich wie vor? Wer macht die Notizen noch handschriftlich? Wer benutzt gar keine Notizen? Wer macht das am Laptop? Und was sind so die Themen, die so in Podcasts besprochen wurden? Und so insgesamt kann man sagen, es wurde super viel über Berlin geredet. Was super viel Thema war, war Laila, also diese Sache mit dem Verbot in Baden-Württemberg. Viel Mental Health, finde ich sehr, sehr gut. auch Feminismus sehr, 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 sehr gut. Dann war viel so, ja, Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern und das halt so komödiantisch aufgearbeitet. Und was auch super viel war, war halt Männer, Frauen, Sex, Flirten, Dating. Ja. Und es gab sogar unten einen Stand, die waren so im Flur. Die haben einen Podcast gemacht über falsch gelaufene Dates und Tinder und so. Und dann konnte man seine Erfahrung übers Online-Daten erzählen. Und die saßen dann haben darauf gewartet, dass Leute kommen und das erzählen. Das war halt total lustig.
Ja, apropos Podcast. Ich habe noch eine Sache und da würde ich gerne einfach mal die Schwarmintelligenz von euch da draußen benutzen. Kann man das so sagen? Aktivieren. Ich finde es übrigens witzig, Schwarmintelligenz, weil wir ein maritimes Thema haben. Hahaha, Wortwitz. Also, ich habe etwas mitbekommen und vielleicht ist da draußen ja irgendwer mit Connections, der ein bisschen mehr weiß oder allgemein ein bisschen mehr weiß als ich, was gar nicht unwahrscheinlich ist. Ich habe mitbekommen, also ich persönlich war nicht auf dem Hurricane, aber Freunde von mir. Und mir wurde erzählt, dass auf dem Hurricane Festival Polizeianwesenheit war. Was ich grundsätzlich okay finde, so, ne, ist ja einfach eine sehr große Veranstaltung. Also auf dem RIP zum Beispiel war keine Polizei, sondern halt nur deren eigener Security-Trupp irgendwie. Ich kann es aber verstehen, wenn auf so großen Veranstaltungen dann halt und zur Unterstützung auch noch Polizei da ist. Aber eine Sache, die mir erzählt wurde und ich komme nicht drauf klar, die Polizisten waren wohl mit Maschinengewehren ausgestattet, die sie offen getragen haben.
Krass.
Und irgendwie kommt mir das ein bisschen hart vor, weil ich denke mir so, was wollen die denn dann machen? Wollen die dann einfach in die Menge schießen, wenn, also, ne, dass man grundsätzlich bewaffnet ist, kann ich irgendwie verstehen, so, geht ja auch dann um den Schutz der Polizisten und so. Und das ist natürlich auch einfach ein bisschen, ja,
Abschreckung.
Ein Autorität verbreiten, ja, Abschreckung. Aber was mich jetzt interessieren würde, also wie gesagt, an euch da draußen, gab's irgendwas, gab's irgendwie eine Terrorwarnung oder irgendwie sowas? Weil mir kommt es so übertrieben vor, auf einem Festival mit Maschinengewehren aufzulaufen.
Same. Also ich habe das auch noch, also ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Aber ich habe auch allgemein über das Hurricane kaum was mitgekriegt. Aber krass, würde mich auch mal interessieren.
Also es wird ja sicher einen Grund gegeben haben, aber mir kommt es halt einfach so. Ich will diesen Grund wissen, weil es ansonsten in meinem Kopf einfach nicht zusammenpasst.
Ja.
Weil ich denke mir so, ja, wie gesagt, so Schlagstöcke, wenn du dann halt einzelne Leute hast, die da irgendwie ausrasten oder so, oder auch Pfefferspray oder was weiß ich was. Oder meinetwegen auch halt eine normale Handfeuerwaffe, falls da jetzt dann auch jemand eine Waffe dabei hat oder so. Meinetwegen. Aber ein Maschinengewehr, weil mir fällt nichts ein, wo man ein Maschinengewehr einsetzen sollte, so, außer halt in eine Menge schießen.
Ja, krass.
Also, das bitte schreibt uns Antworten. Ich brauche Antworten.
Vielleicht wäre das eine sehr große Cosplay-Gruppe, obwohl das ergibt auch keinen Sinn. In Wacken wird man vom Festivalgelände geholt, wenn man einen Patronengürtel trägt. Kleiner Tipp, geht nicht mit Patronengürteln am Festival. Story leider nicht frei erfunden. Ach ja, und wir haben ja noch eine zweite Sache angeteasert. Und zwar bin ich jetzt offiziell Quizshow-Gewinner.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ich bin jetzt 530 Euro reicher. Also, am Samstag lief die Show, in der meine Mitbewohnerin, 30 andere Medienwissenschaftsstudierende und ich in einem Panel waren. Und wir haben 20.000 Euro gewonnen, die wir bis heute noch nicht von RTL bekommen haben. Shame RTL. Aber kurz vorab, ich dachte, ich erzähle mal ein bisschen was darüber, weil das ist ja auch nicht was, was man jeden Tag macht, dass man mal Kandidat in so einer Quizshow ist. Auch wenn es nur in so einem Panel war, was aber auch ganz angenehm war, weil ich glaube, sonst hätte ich mich einfach zu Tode gecringed. Vorab einmal kurz, ich habe mir die fertige Show noch nicht angesehen und werde ich auch nicht, weil es mir irgendwie zu unangenehm ist. Ich lese mir momentan nur Kritiken dazu durch, aber ich war ja mit dabei. Also keine Ahnung, wie es dann im Endeffekt final war. Also es gab 5 Gruppen im Publikum. Das waren einmal die Superfans, die SeniorInnen, die Generation YouTube, die schrillen Typen und halt die Studierenden der Medienwissenschaft. Und es gab 6 Promis, irgendein Wotan, Steven Gätjen, Verona Poth, Lutz von der Horst, ein älterer Herr von Baris Ferraris und eine junge Frau, die ich nicht kannte. Ich war zu faul, die Namen rauszusuchen. Und die Moderation haben halt Michael Mittermeier und Sonja Zito gemacht. Also cringe hoch 10, es war wirklich schlimm. Und das Warm-up war aber das Beste an der ganzen Show. Das war ein wirklich guter Warm-upper, muss man mal sagen. Der hat nämlich nicht Witze über andere Leute gemacht, wie es halt bei ProSieben oft der Fall ist, sondern der hat irgendwie so viel über sich selbst erzählt und halt auch so selbstironisch die ganze Zeit Witze über sich selbst gemacht. War echt ganz witzig. Und auch die Senioren sind halt total auf dieses Warm-up eingegangen. Und dann meinte halt, die eine Frau hat ihn so ein bisschen verarscht und meinte dann zu ihm von wegen, ja, wie lange dauert das denn noch? Wir müssen noch zurück ins Heim. Das war ganz lustig. Cool. die Gruppe der Superfans war halt sehr bunt durchmischt in allen Altersgruppen und die waren tatsächlich auch so ein bisschen die insgeheim Favoriten von allen. Also man hat irgendwie gedacht, dass, also von Anfang an war klar irgendwie, okay gut, die Superfans gewinnen das, weil die hatten die größte Altersspanne. Da waren Leute mit bei, die waren erst 18, da waren Leute mit bei, die waren so, keine Ahnung, 60, hatten aber alle halt super nischiges Wissen. Und die waren eine super geteilte Gruppe und halt super viel Trash-TV-Fans. Also es war halt auch so richtig Klischee, die sahen halt auch so aus, ne? Es gab Dschungelcamp-Fans, Char-Tour-Fans, einen Stromberg-Imitator, Star Wars, Harry Potter, Batman, dann Star Trek, jemanden, der aussah wie Udo Lindenberg und so, also sowas halt super unterschiedlich, so. Die haben halt sehr gute Chancen gehabt. Dann gab es die Gruppe der SeniorInnen, also man musste, um in diese Gruppe zu kommen, halt einfach nur über 65 sein. Und das waren auch die einzigen, die über Mittermeiers Witze gelacht haben. Ja, dann gab es noch die Generation YouTube. Das war eigentlich, glaube ich, ein falscher Titel, weil in der Ausschreibung damals wurden Millennials gesucht. Und von denen hat keiner einen YouTube-Kanal gehabt. Und die waren auch so, was tun wir hier? Warum? So, wir haben gar nichts mit YouTube zu tun. Das kam halt so im Warm-up auf. War so, wieso sind wir Generation YouTube? Welcher Redakteur hat da denn gepennt? Dann gab's die schrillen Typen, das waren so, also es waren richtig viele Drag Queens, das war auch der größte Block. Und auch, also einige Stars aus der Szene waren mit dabei, das war dann so, ich kannte nur zwei, aber es war trotzdem so cool, okay, gut, die sind hier, wie krass. Dann gab's halt noch viele Imitatoren und Doubles von Promis, wie zum Beispiel Chuck Norris oder den Typen, der Wolverine spielt, so, das war halt auch total cool. Die sahen halt auch voll krass ähnlich aus, so. Und es gab dazwischen, denen war halt ein Norddeutscher, ich glaube, der war aus Friesisch, ich hatte mich mit dem nachher nochmal unterhalten, ein Norddeutscher mit Gummistiefeln und Latzhose. Aber der sah halt so richtig aus wie so ein Klischee Norddeutscher. Wie aus so einer NDR-Show, weißt du, oh, ist das so lustig.
Ja.
Und dann gab es halt uns, die Studierenden der Medienwissenschaften. Also erst waren Film- und Fernsehstudierende gesucht, aber die haben nicht genug Leute gefunden, die Film- und Fernseh studieren und beim RTL was machen wollen. Deswegen haben sie das aufgeweitet auf die Studierenden der Medienwissenschaften. Und da war unter anderem war Luke mit dabei. Luke sieht nicht nur aus wie Günther Jauch in Jung, sondern er wurde auch mal hart von ihm gedisst. Und zwar war er mal als Kandidat bei Wer wird Millionär und es gibt auch dieses Meme auf TikTok oder keine Ahnung wo oder auf Instagram wo oder auf YouTube, wo Jauch zu jemandem sagt, haben Sie mal eine Grundschule besucht? Und das ist Luke gewesen. Also damit man...
Oh, krass.
Ja. Also es war insgesamt eine super witzige und diverse Gruppe. Es war auch einer dabei, der mal zusammen, also die haben alle schon so ein bisschen TV-Erfahrung gehabt. Der eine hat zum Beispiel mal mit Alexander Klaas bei Dein Song, war das glaube ich, mal zusammen gesungen und sowas, also ganz lustig. Und wir waren da halt so zwischen, waren so, okay, gut, warum sind wir hier? Ja, also es war super witzig und wir haben uns auch alle sehr, sehr gut verstanden, so. Wir waren echt eine witzige Truppe. Vorher war aber, also als ich angekommen bin, ich war relativ früh da, waren tatsächlich noch keine Leute von den Medienstudierenden da. Und ich hatte mich halt vorab so ein bisschen mit den Doubles unterhalten und auch mit den Drag Queens und den Superfans und so. Und ich wurde halt immer darauf angesprochen von wegen, und, wen doubelst du? Und ich so, ich sehe immer so aus, ich studiere, ich bin Filmstudent.
Ich double mich selbst.
Und dann war so, oh, die Konkurrenz. Aber es war halt so, okay, sehe ich so aus wie ein Freak?
Ja.
Dann war es halt damals tatsächlich noch so, also wir haben das aufgezeichnet am 8.6. Und da war ja noch eher so alles mit Masken und so, da hat sich ja erst gerade alles gelockert. Das heißt, wir haben uns vorher immer getestet, das konnte man vor Ort machen, damit wir halt im Studio die Masken abnehmen können. Damals waren wir schon so, Masken abnehmen, Jetzt ist das ja, trägt man ja beim Einkaufen auch keine Masken mehr oder so, das ist halt total komisch finde. Und man wird angesprochen, wenn man Masken trägt. Ich trage halt in der Uni tatsächlich noch viel Maske und ich kriege jedes Mal Sprüche. Und irgendwann nehme ich sie ab, weil es mir zu blöd ist. Und dann denke ich mir immer, ärgere ich mich über mich selbst, dass ich nicht das Selbstbewusstsein habe, die Maske weiterhin zu tragen. Weil nicht ich bin der Freak, ihr seid die Freaks. Ah, ich hasse das. Und ja, auf jeden Fall kam es dann zum Einlass. Da sind wir in so ein richtig fancy Foyer gekommen und mussten dann zu unserer Gruppe gehen, haben dann unsere Verträge bekommen, also da waren dann so Schilder, so Superfans, Senioren, Film- und Fernsehstudierende, schrille Typen. Da haben wir dann halt gratis Catering bekommen und Getränke und so und haben halt unsere Verträge unterschrieben. Und dann kam halt dieses Zusammentreffen mit den Medienstudierenden, das war auch super witzig und dann ging es irgendwann los. Und wir wussten vorab nicht, welche Promis kommen, also wer im Panel sitzen wird, das wurde alles nicht gesagt. Und dann wurden wir halt platziert, Ines und ich zum Glück relativ weit oben. Und dann kam halt das sehr gute Warm-up und dann das Erste, was wir halt gesehen haben, das waren, dass Steven Gätjen und Verona Brot halt, also Steven hat Verona Huckepack ins Studio getragen.
Witzig.
Und wir hatten uns dann halt total gefreut, weil es war jemand von ProSieben da. So, wir haben ja jetzt schon öfter Shows gesehen, wo Steven Gätjen halt moderiert hat und dachten wir, okay, gut. eine halbwegs nicht komplett cringe Person hier. Dann hat Sonja den Prompter-Text für die Werbedinger vorgelesen und gleich als erstes im ersten Satz einen genderfeindlichen Witz gemacht, also so einen negativen Kommentar zum Gendern. Und ich war schon so, boah, Alter, und alle Medienstudierenden, Alter, fassen sich an den Kopf, wo sind wir hier? Bitte schneidet uns nicht rein. Ganz schlimm, ganz kritisch. Und dann wurden die ersten Fragen gemacht. Und dann wurde abgebrochen, warum auch immer. Und dann wurden irgendwelche Werbeüberblendungen gemacht, weil die hatten technische Probleme, gleich nach zwei Fragen. Also es war super undurchsichtig und sehr verwirrend. Wir hatten auf unseren Plätzen jeweils so kleine Voting-Dinger. Wir hatten immer 10 Sekunden pro Frage Zeit. Und es war halt wirklich so, ein Zeitungsartikel hatte das ganz schön gesagt. 2 Stunden wurden Fragen vorgelesen, 1,5 Stunden danach wurden die Fragen beantwortet. Genauso war's. Wir dachten halt, in der Show ist es so, dass es halt einfach so ist, dass die das vielleicht irgendwie anders schneiden oder so. Nein, die haben das tatsächlich so durchgezogen. Und man wusste halt immer nicht, ist es jetzt richtig oder nicht. Das wurde ja nicht aufgelöst.
Oh, das ist ja...
Ja, wir haben dann relativ schnell rausgefunden, dass es sinnvoll ist, wenn wir uns absprechen. Also wenn jemand was sagt, dass dann das alle einloggen. Das haben die anderen halt auch so gemacht. Und wir hatten halt den Vorteil, es waren halt echt blöde Fragen. Irgendjemand hatte da meine Hausarbeit zugeschrieben oder so. Deswegen konnten wir doch relativ viel beantworten. Das war echt faszinierend. War schon lustig. Und dann hieß es, wir hatten uns tatsächlich gar keine Hoffnungen gemacht, weil keiner von uns hat einen Fernseher. Also so ein lineares Fernsehen mehr, weißt du? Alle gucken nur noch so Streamingdienste und so. Gerade wenn, halt nur ProSieben. Keiner hatte Ahnung von RTL. So, dann haben wir noch vorher so gegoogelt, wer hat eigentlich wann das Dschungelcamp gewonnen und sowas. Wir wussten auch nicht genau, was auf uns zukommt. Es hieß halt ja TV-Test, aber nicht inwiefern. Also mein Wissen aus dem Studium hat mir so gar nicht geholfen, sondern es kam halt so 60 Jahre Fernsehgeschichte und halt so explizit dummer Scheiß. Ganz, ganz weirde, dumme Fragen. Und die Anmoderation ging halt gar nicht klar. Also es war eigentlich ziemlich cringe, aber immerhin haben wir dann gewonnen. Und wir hätten aber echt nicht gedacht, dass wir gewinnen. Und dann hieß es nach der ersten Runde, ja, wir haben einen Favoriten oder wir haben eine Spitze, die führt. Und das sind die Medienstudierenden. Irgendwie so, was? Und dann waren wir so ein bisschen angefixt, weil wir sind da echt rangegangen von wegen, ja gut, wir machen es für die 30 Euro, die man halt als Aufwandsentschädigung bekommt. Und dann waren wir halt so richtig motiviert. Dachten, okay, gut, jetzt haben wir Bock. Und dann war es so, dass wir zwischendurch halt von den Superfans überholt wurden. Dann war so Kopf-an-Kopf-Rennen. Dann im Endeffekt haben wir halt mit 1% gewonnen.
Wow.
Wir hatten halt wirklich so die Hoffnung schon aufgegeben, weil wir halt bei einer, es war so eine Bridgerton-Frage, die war so doppeldeutig gestellt. Und wir hatten halt gedacht, wir sind da auf so eine Finte reingefallen. Sind wir aber gar nicht. Wir hatten die Frage richtig. Und damit waren dann, als das aufgelöst wurde, war schon klar, okay, gut, wir sind noch im Rennen. Und dann... jetzt kommt's, sind 2 Konfetti-Dinger runtergerieselt auf uns. Und wir so, oh, haben wir gewonnen, warum kommen Konfetti runter? Oh. Weil Kameras waren auf alle gerichtet, also man konnte nicht von den Kameras absehen, okay, gut, wenn sie jetzt zu uns schwenken, dann haben wir wahrscheinlich gewonnen. Nee, das konnte man nicht so richtig absehen. Und deswegen ist es halt richtig spannend gewesen. Wir haben uns echt, und dann wurde ja wirklich die ganze Zeit aufgelöst und aufgelöst und aufgelöst und wir nur so, ah, komm, sagt uns doch endlich die Antwort. Wir waren nachher schon so richtig angespannt. Ja, wurde halt aufgelöst und wir sind total eskaliert. Das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber, aber wir haben halt wirklich noch 20 Minuten, haben wir einfach nur rumgekrölt und uns gefreut und sind rumgesprungen und keine Ahnung. Und wir haben halt einfach nicht aufgehört und es war irgendwann bei dieser Punkt, wo alle anderen so, okay, gut, ihr könnt jetzt auch aufhören. Bitte hört auf, es reicht jetzt. Die Leute verlassen das Studio, wir immer noch total am Feiern. Ja, und dann kam halt schon das Erste, als man rausgegangen ist, das war doch alles geskriptet und so. Nein, es war nicht geskriptet. Also wir hatten halt wirklich keine Ahnung, dass wir das schaffen, so. Also wenn es geskriptet war, haben wir es hart nicht mitbekommen. Das war doch alles schon sehr sauber, so wie es passiert ist. Von den Promis hat übrigens der Lutz von der Horst, heißt er so? Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall gewonnen als, ja, Fernsehnerd. Ja, das war ganz, also war eine witzige Erfahrung auf jeden Fall. War trotzdem cringe. Weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Ja, so viel dazu. Ich bin jetzt Quizshow-Gewinner.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einer witzigen Erfahrung irgendwie.
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe zu sowas irgendwie so überhaupt keine Verbindung. So. Also ich würde sowas niemals machen, aber es ist irgendwie witzig, wenn du so erzählst, was da so hinter den Kulissen so abgeht. Das irgendwie klingt witzig.
Was ich halt auch ganz spannend fand, das war ja in Hürth bei Köln. Die Studios sind einfach total krass. Also da wird ja auch Wer wird Millionär aufgezeichnet und so. Das war schon echt schön, das alles mal so zu sehen und so. Das war schon cool. Und ganz anders als zum Beispiel im Adlershof, wo man dann irgendwie in so einem Vorraum wartet, da wurden wir halt richtig, also man hat halt so richtig Catering bekommen und so. Das war schon cool. Witzige Erfahrung auf jeden Fall. Und so dieses Voten und so, das war schon lustig. Hat echt Spaß gemacht. Und allein für, also das meiste haben halt wirklich die Studierenden ausgemacht. Das waren einfach super nette Leute, richtig coole, witzige Personen. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
Meine Dauerschleife der Woche ist Broken von Palais Royal, falls ich sie richtig ausspreche.
Das wissen wir bis heute nicht, wie man sie richtig ausspricht.
Nee.
Voll cool. Meine Dauerschleife ist Seemann von Rammstein und Wollt ihr das Bett in Flammen sehen von Rammstein? Ja, ich bin immer noch in der Rammstein-Phase und ja, das wird wohl noch ein bisschen anhalten. Es tut mir leid.
Das ist okay.
Ich habe angefangen, mir die ersten Shows von Rammstein anzugucken, also die von 1996 oder so. Also es sind nicht ganz die ersten, aber so die ersten, die halt wirklich so aufgezeichnet wurden. Und das ist so süß, weil sie dann noch so richtig, also so weißt du?
Ja.
Till Lindemann trägt dann noch diese Pilotenbrille und im Heute hat die Welt Geburtstag erzählt Flake, dass es halt ihm keiner gesagt hat, dass er damit eigentlich relativ affig aussieht. Aber er hat es so, weil er dachte, er sieht damit total cool aus und keiner hat ihm das gesagt. So.
Großartig.
Ist schon ganz cool, wo die halt angefangen haben und wo die jetzt halt so sind. Und das ist halt auch noch so, gerade da waren sie auf irgendeinem Festival und da ist halt noch nicht so viel mit Show und so. Und also klar, er brennt am Anfang und für damalige Verhältnisse halt auch echt schon viel Show. Aber es war halt noch so eine ganz kleine Bühnenshow und es war auch noch so ein bisschen, es hat mich sehr daran erinnert, weil man hat so richtig gemerkt, dass sie so ein bisschen aufgeregt waren. Aber zum Beispiel Flake steht ja jetzt hinter, ich weiß nicht wie vielen Keyboards, und er steht da hinter einem. Hinter einem kleinen Keyboard. So. Und das ist halt echt ein ganz anderes Setup. Es ist total lustig. Und auch die Bühnenkostüme noch nicht so wirklich wie jetzt so total krass, sondern halt noch so wirklich so in den Anfängen. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Es bietet sich wahrscheinlich bei jeder Band an, die lange im Geschäft ist, sich mal die wirklich alten Aufnahmen anzugucken. Weil das habe ich noch nicht so wirklich bei irgendeiner Gruppe gemacht. Dass ich mal wirklich, guck mir mal die Konzerte an, die so vor kurzem waren, aber so alte habe ich mir noch nicht angesehen. Ich glaube, das ist beim News auch total interessant. Haben wir noch nichts gefunden. Mal sehen, was man da so findet. Also, wenn man mal nichts zu tun hat, empfehle ich das sehr. Damit kann man sich die Nacht vertreiben, wenn man nicht schlafen kann.
Ja.
Ja. Hast du noch was? Entschuldigung, ich habe heute so viel geredet.
Nee, das ist gut. Ich hatte gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe nichts mehr.
Okay, gut. Dann würde ich sagen,
ich muss jetzt mein Puzzle zu Ende puzzeln. Wir tauchen ab.
Und bis zum nächsten Mal bei
Phantomschmerz.
Tschüss.
Tschüss.
Und dir gutes Puzzeln.
Danke. Das ist, warte, ich glaube, ich sag jedes, das ist M.
Hier, guck. Ich höre es. ASMR. Okay, ich bin, glaube ich, mit Begrüßen dran.
Ja, ich glaube schon.
Okay. Scheiße.
Bitte sprich mich nicht an.
All das, wenn euch das mehr interessiert. Beide Anekdoten folgen heute. Warte, ich muss nochmal, ich habe gegen meinen Schreibtisch getreten.